Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Madam President, New Zealand was pleased after consideration of the report of the Commission of Experts.
8. November 1994. Colin Keating, der Repräsentant Neuseelands bei den Vereinten Nationen, verkündet ein Ereignis von welthistorischer Bedeutung. Der UN-Sicherheitsrat hat soeben die Schaffung eines internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda beschlossen. Sitz dieses Ad-hoc-Tribunals wird das tansanische Arusha.
We believe that after witnessing this genocide in Rwanda on a scale reminiscent of that which occurred during the Second World War.
Nachdem wir Zeugen des Völkermords in Ruanda geworden sind, dessen Ausmaß an den Genozid erinnert, der vor Jahrzehnten während des Zweiten Weltkriegs stattfand, sind wir überzeugt, dass die Antwort darauf dieselbe sein muss wie damals bei den Prozessen in Nürnberg und Tokio und wie wir es bereits letztes Jahr für die im ehemaligen Jugoslawien begangenen Kriegsverbrechen entschieden haben.
Ich denke, dass die Schaffung der Gerichte sicherlich auch deutlich machte, dass die internationale Gemeinschaft ein sehr schlechtes Gewissen hatte, denn beide Konflikte im ehemaligen Jugoslawien, aber auch im Ruanda, hätten ja beide vermieden werden können.
Serge Brammertz, UN-Ermittler und Chefankläger.
Wenn wir aus gemachten Fehlern lernen wollen und ich finde auch müssen, sollten wir uns nicht scheuen, uns unserer Verpflichtung einer sachlichen, fundierten Aufarbeitung zu stellen. Dieser Antrag fordert eine unabhängige interdisziplinäre historische Kommission, die das Handeln von deutscher Seite untersucht und dafür auch den Zugang zu notwendigen Akten erhält.
Cordula Schulz-Asche für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Der Antrag wird abgelehnt.
Lektion gelernt? Das Völkerstrafrecht und die Aufarbeitung des Genozids in Ruanda. Feature von Beate Ziegs.
Die Ursachen dafür, dass das Land der 1000 Hügel 1994 zum Massengrab, vor allem für die Bevölkerungsminderheit der Tutsi wurde, reichen zurück in die Kolonialzeit, als zuerst die Deutschen, dann die Belgier soziale Unterschiede zwischen Tutsi und Hutu zu rassischen Unterschieden deklarierten. Diese Ethnisierung von Gesellschaft und Politik hielt auch nach der Unabhängigkeitserklärung an. Viele Tutsi flohen vor dem autoritären Hutu-Regime ins benachbarte Ausland, wo der heutige Präsident Ruandas, Paul Kagame, die Ruandische Patriotische Front, RPF, gründete. Der Konflikt eskalierte in einem Bürgerkrieg zwischen der RPF und Milizen der Hutu. Im August 1993 wurde in Arusha ein Friedensvertrag geschlossen. Um seine Einhaltung zu überwachen, entsandte die UNO 2500 Blauhelmsoldaten. Doch ihr Kommandant, der Kanadier Roméo Dallaire, begriff sehr bald, dass es so schnell keinen Frieden geben werde. Am 11. Januar 1994 informierte er die UN-Zentrale über die Begegnung mit einem hochrangigen Ausbilder der späteren Mörder.
Er ist beauftragt worden, alle Tutsi in Kigali aufzulisten. Er vermutet, das Ziel ist ihre Ermordung. Als Beispiel gab er an, seine Truppen wären in der Lage, innerhalb von 20 Minuten 1000 Tutsi hinzurichten.
Derselbe Informant erzählte von Waffenlagern der Hutu-Miliz. Dallaire bat daraufhin am 15. Januar 1994 Kofi Annan, der damals für friedenserhaltende Maßnahmen der UNO verantwortlich war, um die Erlaubnis, die Waffenlager auszuheben. Vergebens.
The response was immediate, within hours, that I was not authorized, it was outside my mandate, and that I was jeopardizing the whole mission.
Innerhalb weniger Stunden kam die Antwort, dass ich keine Erlaubnis habe, dass es nicht meinem Mandat entspreche und dass ich die gesamte Mission gefährden würde.
Dass die Friedensmission der UNO schon allein durch die Rekrutierung Zehntausender junger Hutu gefährdet war, fiel auch der Beratergruppe der Bundeswehr auf, die seit 1978 in Ruanda stationiert war.
Es war bekannt, dass die mörderischen Milizen in bestimmten Lagern indoktriniert und ausgebildet wurden. Aus der Gruppe wurden derartige Warnungen an die Botschaft mit allen Details weitergeleitet.
So heißt es in einem vertraulichen Bericht des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung vom April 1999. Die deutsche Botschaft reagierte genauso wie das UN-Hauptquartier. Gar nicht. Die Hauptrollen in Ruanda spielten Anfang der 1990er Jahre Belgien als langjährige Kolonialmacht, Frankreich als enger frankophoner Verbündeter von Präsident Juvenal Habyarimana, einem Hutu, und die USA als geopolitische Großmacht. Aber als einer der wichtigsten Geldgeber war auch die Bundesrepublik ein bedeutender Akteur. Außer der Botschaft und der Bundeswehr waren die Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, GTZ, der Deutsche Entwicklungsdienst, DED, und mehrere Nichtregierungsorganisationen vor Ort. Schon 1969 ließ sich die Konrad-Adenauer-Stiftung nieder. Und die Deutsche Welle betrieb bereits ab 1965 eine Relaisstation in Kigali. Beide unterstützten den im April 1993 gegründeten Radiosender Radio Television Libre de Mille Collines, RTLM. Die einen finanziell, die anderen mit Schulungen. Was beide überhörten, war die Hetzpropaganda gegen die Tutsi-Minderheit, die der Sender ausstrahlte und vor deren Wirkung Roméo Dallaire gemeinsam mit dem belgischen Botschafter eindeutig warnte. Dessen deutscher Kollege Dieter Hölscher lobte stattdessen die, Zitat, zunehmend belebte Presselandschaft mit unterschiedlichster Ausrichtung und Qualität. Obwohl ihm immer wieder Informationen über Todeslisten zugetragen wurden und obwohl die Massaker gegen Tutsi in aller Öffentlichkeit stattfanden, zeigte sich der deutsche Botschafter hinterher völlig überrascht darüber, was sich um ihn herum abspielte. Zum Beispiel am Abend des 6. April 1994.
Die Meldung hat heute Morgen uns ein bisschen aufgeschreckt, dass gleich zwei Präsidenten bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kamen, nämlich beim Landeanflug auf die ruandische Hauptstadt.
In Kigali, der Hauptstadt von Ruanda, herrschen Chaos und Gewalt. Grund ist der Mordanschlag auf den Präsidenten und seinen Amtskollegen aus der Nachbarstadt Burundi. Die beiden Politiker,
der organisatorisch und propagandistisch minutiös von langer Hand vorbereitete Völkermord setzte bereits eine halbe Stunde nach dem Attentat auf Juvenal Habyarimana und seine Mitreisenden ein. Trotzdem wurde die UN-Friedenstruppe nicht, wie von Roméo Dallaire gefordert, aufgestockt und mit einem robusten Mandat versehen, sondern auf 500 Mann reduziert. Einer der Delegierten, die im UN-Sicherheitsrat für den Abzug stimmten, war der Gesandte der ruandischen Hutu-Regierung, die in den vorausgegangenen zwei Wochen bereits mindestens 100.000 Opfer auf dem Gewissen hatte. Michael Barnett, damals UN-Beobachter der Vereinigten Staaten.
Nobody said, your presence here disgusts me.
Keiner sagte, Ihre Gegenwart in diesem Gremium ekelt mich an. Keiner sagte, warum verlassen Sie nicht einfach den Saal?
Because if you did, you would be breaking the rules of the club.
Es gab nicht einen einzigen Augenblick, in dem man ihm eins auf den Deckel gab. Denn wenn man das getan hätte, hätte man die Regeln dieses Vereins verletzt.
Das eigentlich Nahestehende unternahm der UN-Sicherheitsrat nicht.
Da gab es keine offizielle Untersuchungskommission, um herauszufinden, wer ist eigentlich verantwortlich. Denn ohne diesen Abschuss am Abend des 6. April hätte es diesen Völkermord in dieser Art nicht gegeben. Da bin ich ziemlich sicher.
Gerd Hankel ist Völkerrechtler und Mitarbeiter der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur. Zu seinen Hauptprojekten zählt die juristische Aufarbeitung des Völkermords in Ruanda. Zum 30. Jahrestag des Genozids ist soeben im Verlag zu Klampen seine Studie »Vom Vorhof der Hölle zum Modell für Afrika – Wahrheit und Schein in Ruanda« erschienen.
Und als es dann anfing, hat man sich gescheut, das G-Wort, das Genocide- oder Genozid-Wort zu benutzen, weil das den Druck auf ein Eingreifen erhöht hätte. Also man hat da auch nichts gemacht.
Und weil nichts gemacht wurde, sendete RTLM nun ungehindert konkrete Anweisungen, wo sich Tutsi verstecken und wo man zum Beispiel die Macheten abholen kann, um sie abzuschlachten. In einem Land mit damals über 40% Analphabetentum kann die Rolle des Senders bei dem Völkermord nicht hoch genug eingeschätzt werden. Zumal die Radiogeräte kostenfrei verteilt wurden.
Jeder greift zu den Waffen, um die Kakerlaken auszurotten. Unsere Offiziere, junge Leute und Erwachsene, Männer und Frauen. Kapiert? Ihr Kakerlaken, habt keine Chance.
Mit Kakerlaken sind Tutsi gemeint. Aus Akten, die der militärische Nachrichtendienst der USA freigab, geht hervor, dass dem Verteidigungsministerium empfohlen wurde, den Sender zu stören und damit zum Schweigen zu bringen. Der Vorschlag wurde abgewiesen. Es sei billiger und effizienter, das Ende der Gewalt abzuwarten und das Land beim Wiederaufbau zu unterstützen. Innerhalb von 100 Tagen wurden unter den Augen der Weltöffentlichkeit schätzungsweise 800.000 Tutsi umgebracht. Das entspricht ca. 2/3 der damals in Ruanda lebenden Minderheit. Zu den Opfern gehörten auch über 100.000 Hutu, die sich weigerten, sich an dem Morden zu beteiligen. Beendet wurde der Völkermord im Juli 1994 durch den Sieg der von Paul Kagame gegründeten Rebellenarmee RPF über die Hutu-Extremisten.
Und er hat 3 Monate gebraucht, um dieses Land zu erobern. Obwohl es 92 schon Vorstöße gab, von wenigen Wochen bis kurz vor die Hauptstadt Kigali. Paul Kagame sagte auch im Gespräch mit Roméo Dallaire, die Tutsi in Ruanda bezahlen den Preis dafür, dass wir das Land jetzt befreien, ja.
Nachzulesen in Roméo Dallaires als Buch erschienenem Augenzeugenbericht »Handschlag mit dem Teufel«, indem er es für nicht ausgeschlossen hält, dass Paul Kagame den Völkermord in Kauf nahm, um an die Macht zu kommen.
Also da gibt es eine Menge Fragen, die noch offen sind.
Zum Beispiel, wer denn eigentlich das Flugzeug abgeschossen hat?
Das ist eine Frage, die zwei Lager kennt, die sich erbittert bekämpfen. Die einen sagen, das war natürlich Kagame. Er wusste vielleicht nicht, dass es dann diesen Völkermord mit diesem Ausmaß gibt, aber er wusste, dass das die Macht erheblich ins Wanken bringen wird. Die andere Seite sagt, nein, das waren die Hutu selbst. Die wollten eine Beschleunigung des Konflikts und wollten auch endlich eine Entscheidung. Es ist bis heute nicht entschieden, denn Ruanda sagt nichts, blockiert, ersuchen, macht nicht mit. Also ich weiß es nicht. Ich traue es beiden Seiten zu.
Auch zur Mitverantwortung Deutschlands an dem Völkermord gibt es zahlreiche Fragen, die noch immer eine Antwort harren. Einiges Material liefert der bereits erwähnte vertrauliche Bericht des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung vom April 1999.
Ein deutscher Experte wird unmittelbar Augenzeuge des Probelaufs für den Völkermord in der Bugesera, südöstlich von Kigali. Ein Massaker mit Hunderten von Toten und mindestens 15.000 Flüchtlingen und gibt eine an Deutlichkeit nicht zu überbietende Schilderung. Er kann fotografieren, den Film in Deutschland entwickeln lassen und ihn mit einem Bericht an die GTZ weiterleiten. Es gab keinerlei Reaktion.
Auch nicht auf den Bericht, aus dem hier zitiert wird, denn er wurde nicht publiziert, sondern landete im Giftschrank des Ministeriums. Im Mai 2015 unternahm die Fraktion Bündnis 90, die Grünen, gemeinsam mit der Fraktion der Linken, einen ersten Versuch, den Bundestag zu einer Aufarbeitung durch eine unabhängige, interdisziplinäre Kommission zu bewegen. Die Grünen-Abgeordnete Cordula Schulz-Asche.
Wir sind uns doch alle einig, dass sich in zuspitzenden Krisen die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Ministerien mit der Zivilgesellschaft auf nationaler und internationaler Ebene entscheidend ist für den Schutz der Zivilbevölkerung. Warum also nicht Fragen zulassen, was schiefgelaufen ist und in Zukunft besser gemacht werden könnte?
Der Antrag wurde abgelehnt. Anlässlich des 25. Jahrestages des Völkermords wiederholten die beiden Fraktionen 2019 ihren Antrag. Bis 2021 solle eine unabhängige Kommission einen Bericht darüber anfertigen,
welche Informationen wann und von wem vorlagen, wie sie damals von welcher Stelle bewertet und welche Konsequenzen seitens der Verantwortlichen daraus gezogen wurden.
Auch dieser Antrag wurde abgelehnt. Einen Bericht dieser Art gibt es bis heute nicht. Das heißt jedoch nicht, dass es außer dem im Giftschrank ruhenden Dossier gar nichts gäbe. Sarah Brockmeier-Latsch ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung, das seinen Sitz in Frankfurt am Main hat. Für die Heinrich-Böll-Stiftung fasste sie 2014 die bis dahin veröffentlichten Evaluationen zur Mitverantwortung der Weltgemeinschaft an dem Völkermord zusammen. 2020 gewährte das politische Archiv des Auswärtigen Amtes ihr und ihrem Kollegen Anton Peetz zum ersten Mal Zugang zu einer Auswahl an relevanten Akten. Eine Analyse der Dokumente erschien 2021, ebenfalls als Publikation der Heinrich-Böll-Stiftung.
Der Botschafter, der hat noch im Herbst 1993 berichtet, die Menschenrechtslage würde sich gut entwickeln und Ruanda sei auf dem Weg zu einer westlichen Demokratie. Da hätte man aus Ruanda lernen können, was zum Beispiel die Ausstattung der Botschaften angeht. Damals gab es in Ruanda einen Botschafter kurz vor der Berentung und eine politische Referentin, die auf ihrem ersten Auslandsposten war. Das heißt, es ist sehr begrenzt, was man da an politischer Analyse überhaupt machen kann. Und es ist heute immer noch so, dass gerade so kleine Botschaften in Afrika oder in Ländern, wo es zu Krisen kommen könnte, eher unterbesetzt sind. Das könnte man ändern. Und dann eine andere Sache, bei der wir aus meiner Sicht immer noch nicht genügend weitergekommen sind. Wenn verschiedene Ministerien in Deutschland Warnzeichen wahrnehmen, diese dann auch gemeinsam zusammenzuführen und die deutsche Politik vor Ort anzupassen. Also zu schauen, ob die Entwicklungshilfe noch angebracht ist, ob man die vielleicht ändern müsste oder ob man andere Hebel hat, vor Ort einzuwirken. Wir sind ganz oft in so einem Autopilot der Politik, wo wir einfach immer weiter das machen vor Ort, immer da und weiter Gelder hingeben, wo wir es halt gerade schon gemacht haben. Und dieser Anreiz besteht nicht wirklich, innezuhalten und die Strategie zu ändern.
Die Akten, die Sarah Brockmeier-Latsch und Anton Peetz einsehen konnten, bezogen sich überwiegend auf die unmittelbare Zeit vor Beginn des Völkermords. Jetzt, 30 Jahre danach, wird die Sperrfrist aufgehoben und können auch Unterlagen eingesehen werden, die während des Genozids und nicht nur vom Auswärtigen Amt angefertigt wurden. Würde es sich lohnen, sie auszuwerten, wie es die UNO, die USA, Frankreich und Belgien bezogen auf ihr jeweiliges Versagen längst getan haben? Oder ist nicht ohnehin schon alles gesagt?
Also ich finde, es ist wichtig, dass wir uns immer noch, auch 30 Jahre später, ehrlich machen da und das diskutieren in Deutschland. Aber wahrscheinlich wird es einfach von relevanten Akteuren unterschätzt und durch auch viele aktuelle Krisen hat niemand die Kapazitäten, da jetzt besonders viel Druck zu machen oder das voranzutreiben, leider.
Ein Beispiel dafür, wie wenig die Rolle Deutschlands während des Völkermords bislang aufgearbeitet oder verarbeitet wurde, lieferte im Mai 2022 Ex-Bundespräsident Joachim Gauck. In einem Podcast der Zeitschrift Die Zeit antwortete er auf die Frage, ob die Tatsache, dass Deutschland so viele Geflüchtete aus der Ukraine aufnimmt, etwas mit der Hautfarbe zu tun habe.
Wenn in der Zeit des Völkermordes in Ruanda die Ermordeten und zu uns gekommen wären, die sich retten wollen, hätten wir die auch aufgenommen.
Gaucks Behauptung blieb unwidersprochen. Die Wahrheit jedoch ist, dass zwischen April und Juni 1994 weit über 100 Asylanträge aus Ruanda gestellt und abgewiesen wurden. Aus einem typischen Ablehnungsbescheid für einen 18-jährigen Tutsi.
Der Antragsteller trug zur Begründung seines Asylantrages im Wesentlichen vor, er sei aus Ruanda geflohen, nachdem seine Eltern, Geschwister und weitere Hausbewohner im Rahmen des Bürgerkrieges erschossen worden seien. Er habe befürchtet, auch getötet zu werden. Die Gründe gehen über das Maß dessen nicht hinaus, was unter den in seiner Heimat bestehenden politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen alle ruandischen Staatsangehörige hinzunehmen haben, die dort in vergleichbarer Situation sind.
Und dann kam das Völkerrecht oder genauer gesagt das Völkerstrafrecht.
Gerd Hankel.
Das Erschrecken über das Versagen war sehr groß. Und so musste jetzt das Völkerstrafrecht versuchen, dafür zu sorgen, dass die internationale Gemeinschaft noch so etwas wie das Gesicht wahren kann. Es sollte deutlich gemacht werden, dass es ein Ausmaß an Verbrechen gibt, das die Weltgemeinschaft nicht hinnimmt.
Am 2. September 1998 fällt der Internationale Strafgerichtshof für Ruanda sein erstes Urteil. Lebenslange Haft für Jean-Paul Akayesu, der als Bürgermeister der Gemeinde Taber die Ermordung tausender Tutsi und Massenvergewaltigungen angeordnet hatte. Der Schuldspruch war bahnbrechend. Zum ersten Mal erfolgte eine Verurteilung auf der Grundlage der 1948 von der UNO verabschiedeten Konvention zur Verhütung und Bestrafung von Völkermord. Und es war das erste Mal, dass sexuelle Gewalt als Straftatbestand von Genozid anerkannt wurde. Kurze Zeit vor diesem Urteil hatte es eine andere Entscheidung gegeben, die ebenfalls von weltpolitischer Bedeutung war und ohne die Verbrechen in Ruanda und dem ehemaligen Jugoslawien wohl nicht zustande gekommen wäre. Gemeint ist die Verabschiedung des Rom-Statuts zur Schaffung des Internationalen Strafgerichtshofes mit Sitz in Den Haag. 2002 nahm er seine Arbeit auf. Zu seinen aktuellen Handlungen gehören Ermittlungen sowohl in der Ukraine als auch im Gazastreifen wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen. Dem Urteilsspruch gegen Jean-Paul Akayesu folgten bis 2016, als das Ruanda-Tribunal seine Arbeit beendete, 61 weitere Verurteilungen. Eigentlich war der Strafgerichtshof für alle Verbrechen während des Genozids zuständig, auch für Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die systematischen Menschenrechtsverletzungen, die 1994 von Paul Kagames Rebellenarmee RPF verübt wurden und denen Zehntausende Hutu zum Opfer fielen, wurden jedoch nicht geahndet. Stattdessen einigten sich die USA, die UNO und Kagame mit seinen Gefolgsleuten darauf, sie quasi unter den Tisch fallen zu lassen, um die neue Regierung nicht zu brüskieren. Ähnliches gilt für die nationalen Gerichte, die sich mit dem Völkermord befassen. Auch vor den nach traditionellem Vorbild eingesetzten Dorfgerichten waren ehemalige Soldaten der RPF von der Strafverfolgung ausgenommen.
Für viele Menschen in Ruanda ist kein Recht geschehen. Die Menschen in Ruanda wissen das. Aber man kann nicht alles sagen, weil Ruanda ein sehr autoritär regiertes Land ist.
Was bedeutet derlei Nicht-Rechtsprechung für die Arbeit des UN-Ermittlers Serge Brammertz?
Eine der Regeln für einen internationalen Staatsanwalt, um erfolgreich zu sein, ist, sich außerhalb der Politik und der politischen Dynamik zu bewegen, ja?
Diese Fähigkeit beherrscht der belgische Jurist und Kriminologe sozusagen aus dem FF. 2003 wurde er als stellvertretender Ankläger an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag berufen. Ab 2008 war er Chefankläger des Ad-hoc-Tribunals für das ehemalige Jugoslawien. Seiner Ermittlertätigkeit ist es zu verdanken, dass Radovan Karadzic und Ratko Mladic dingfest gemacht und wegen Völkermord verurteilt werden konnten. Seit 2016 ist Serge Brammertz Chefankläger des vom UN-Sicherheitsrat eingerichteten Residualmechanismus. So nennt sich der Internationale Strafgerichtshof, der die Arbeit der inzwischen aufgelösten Tribunale für das ehemalige Jugoslawien und für Ruanda von Arusha und Den Haag aus zu Ende führt.
Ich akzeptiere natürlich, dass es sehr unterschiedliche Gesichtspunkte gibt, aber ich denke wirklich, dass die Justiz in Ruanda im Vergleich zu vielen anderen in der Region gut funktioniert. Und wenn es uns dann gelingt, Straftäter zu verurteilen, dann denke ich, haben wir unseren Job erfüllt.
Zu den spektakulären Fahndungserfolgen von Serge Brammertz gehört die Festnahme von Félicien Kabuga. Bis zum Völkermord war er der reichste Mann in Ruanda. Er finanzierte die Importe großer Mengen von Macheten für die Hutu-Milizen und gründete den Hetzsender RTLM.
Kommt zusammen, meine Freunde, und freut euch. Es gibt keine Kakerlaken mehr.
Noch vor dem Sieg der RPF floh Kabuga außer Landes. Auch in Deutschland konnte er eine Weile unter falschem Namen untertauchen. Durch die koordinierte Ermittlungsarbeit des Teams von Serge Brammertz mit den Behörden in Belgien, Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden, Österreich, den USA, der Schweiz, Europol und Interpol konnte der meistgesuchte Mann des Völkerstrafrechts schließlich im Mai 2020 in der Nähe von Paris festgenommen werden. Im September 2022 begann in Den Haag die Gerichtsverhandlung. Der Prozess sollte das letzte große internationale Genozidverfahren für Ruanda werden. Doch am 8. Juni 2023 erklärte das Gericht den inzwischen über 80 Jahre alten Felicien Kabuga aus gesundheitlichen Gründen für verhandlungsunfähig. Er bleibt straffrei.
Natürlich ist das enttäuschend, aber was ich auch den Opfern und den Kollegen in Kigali gesagt habe, gut, das sind doch zwei unterschiedliche Sachen. Dass es uns gelungen ist, ihn zu Lebzeiten festzunehmen, ist, denke ich, ein Erfolg, den man nicht mehr wegnehmen kann. Aber natürlich ist es nicht zufriedenstellend.
Laut Beschluss des UN-Sicherheitsrates wird es keine internationalen Prozesse mehr geben. Die Verfolgung ist nun Sache der Generalstaatsanwaltschaft in Kigali.
Dort gibt es noch 1245 internationale Haftbefehle in Bezug auf vermeintliche Völkermörder, die sich überall in der Welt befinden. Und der Generalstaatsanwalt in Kigali hat uns gebeten, mit unseren doch etwas vielleicht modernen Ermittlungsmethoden zu helfen. Und wir haben für das Jugoslawien-Tribunal mehr als 10 Millionen Dokumente hier, für das Ruanda-Tribunal über 1 Million Seiten Beweismittel in Bezug auf die Konflikte. Und wir bekommen hunderte Rechtshilfeersuchen pro Jahr von Justizbehörden in Kigali, in Belgrad, in Sarajevo, aber auch Paris, London, Washington, die auf nationaler Ebene Ermittlungen führen. Und das ist sicherlich eine Tendenz, dass also mehr Strafverfolgung auf nationaler Ebene auch jetzt stattfindet.
2002 verabschiedete Deutschland das Völkerstrafgesetzbuch, nachdem auch in Deutschland vor deutschen Gerichten Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Völkermord geahndet werden können. Zudem muss sich nach dem sogenannten Weltrechtsprinzip der Tatort nicht in Deutschland befinden und müssen weder Täter noch Opfer deutsche Staatsbürger sein. Der erste Prozess dieser Art begann im Januar 2011 vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt am Main. Angeklagt war der ruandische Ex-Bürgermeister Onesphore Ruabukombe wegen des Aufrufs zu Massakern, bei denen über 3000 Menschen ums Leben kamen. 2015 wurde er zu lebenslanger Haft wegen Mittäterschaft beim Völkermord verurteilt. Gerd Hankel war als Sachverständiger geladen und hat auch andere Prozesse dieser Art beobachtet.
Das ist ein schwieriges Unterfangen, weil es eine Weltregion betrifft, die nicht so auf dem Tableau eines durchschnittlichen deutschen Richters oder einer durchschnittlichen deutschen Richterin liegt. Das sind ja zum Teil Jahrhunderte alte Konflikte, die dann plötzlich aufbrechen mit Beteiligten, die gestern noch normale Politiker waren und heute Brandreden halten, zu Gewalttaten aufrufen, das verständlich zu machen, dem Gericht zu ermöglichen, das auch einzuordnen. Das ist nicht einfach. Und Deutschland macht das. Und dank des Engagements der Bundesanwaltschaft, die da sehr, sehr aktiv ist, und des Bundeskriminalamts, diese Verfahren finden statt. Sie verlaufen auch sehr gut, in der Summe zumindest.
Zu dem, was bislang nicht so gut läuft, gehört unter anderem die mangelnde Beteiligung der Opfer, das Verbot von Wortprotokollen oder das eingeschränkte Recht auf Nebenklage. Im November vergangenen Jahres legte die Bundesregierung einen Entwurf zur Reform des Völkerstrafrechts vor. Denn, wie Bundesjustizminister Marco Buschmann erklärte,
das Völkerstrafrecht hat seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine dramatische Aktualität erlangt. Jetzt gilt es umso mehr, das internationale und deutsche Völkerstrafrecht mit Leben zu füllen.
Ruanda ist weitgehend aus dem Blickfeld verschwunden. Bei den nationalen Prozessen nach dem Weltrechtsprinzip steht Syrien im Mittelpunkt. Für Aufsehen sorgte insbesondere eine Klage wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die im Januar dieses Jahres bei der Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe eingereicht wurde. Sie richtet sich gegen islamistische Terrormilizen, die im Januar 2018 in der nordsyrischen Region Afrin einmarschierten und über 70% der dort lebenden Kurden gewaltsam vertrieben. Unterstützt wurden die Milizen von der türkischen Armee, also von einem NATO-Partner Deutschlands. Es könnte demnach politisch brisant werden, falls sich im Zuge der Ermittlungen eine direkte Verantwortung türkischer Politiker herausstellt. Serge Brammertz sieht das gelassen.
Unser Kapital als Richter und Staatsanwalt ist ja eigentlich nur unsere Berufsethik, unsere berufliche Unabhängigkeit, unsere intellektuelle Ehrlichkeit in der Aufarbeitung von solchen Fällen. Und ich bin mir ganz sicher, dass meine Kollegen aus Karlsruhe das genauso sehen.
Weniger optimistisch ist Serge Brammertz, wenn es um die internationale Strafgerichtsbarkeit geht.
Ich denke nicht, dass es weniger Personen gibt, die an die Sozialjustiz glauben. Ich denke, es ist vielmehr die politische Situation, die sich international verändert hat, wo Multilateralismus leider Gottes im Moment unter Druck ist. Wenn wir uns anschauen, was auf internationaler Ebene passiert, alle jetzigen oder vorherigen Konflikte, Tatsache ist, dass die Straflosigkeit eigentlich die Regel ist und die Strafverfolgung die Ausnahme. Für viele Konflikte, die international zurzeit stattfinden, gibt es keine Zuständigkeiten von internationalen Gerichten.
So führte zum Beispiel der 2009 veröffentlichte Mapping-Report des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte zu keinerlei Konsequenzen. Der Bericht dokumentiert für die Zeit zwischen März 1993 und Juni 2003 schwerste Menschenrechtsverletzungen in der Demokratischen Republik Kongo. Die vor allem an aus Ruanda geflüchteten Hutu begangenen Verbrechen werden sogar als genozidär eingestuft. Verübt wurden sie von der ruandischen Armee und ihren kongolesischen Verbündeten. Die Forderung nach einem internationalen Strafgerichtshof kam der UN-Sicherheitsrat nicht nach. Auch für die Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die derzeit in Libyen, im Südsudan, im Jemen oder im Ostkongo verübt werden, sind keine Ad-hoc-Tribunale in Aussicht.
Es hat doch eine ganze Reihe von Rückschlägen gegeben in den letzten 20 Jahren, sodass also heute, wenn man zurückblickt, eigentlich die Schaffung der Ad-hoc-Tribunale als ja, vielleicht Höhepunkt der internationalen Justiz gesehen wurde, dann anschließend die Schaffung des Internationalen Strafgerichtshofes. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass die politische Situation in der Welt sich wieder so verändern wird, dass auch der Sicherheitsrat mit einer Stimme sprechen kann. Das ist heute wahrscheinlich schwierig, aber unser Optimismus muss bleiben. Auch wenn wir jeden Tag mit negativen Erfahrungen zu kämpfen haben, bin ich weiterhin überzeugt, dass es keine Alternative zur internationalen Justiz gibt. Und dass wir als Gesellschaft uns ja nur verbessern können, wenn wir Regeln haben, an die sich alle halten müssen.
Lektion gelernt: Das Völkerstrafrecht und die Aufarbeitung des Genozids in Ruanda. Feature von Beate Ziegs. Es sprachen Sabine Arnhold und Joachim Schönfeld. Ton: Philipp Adelmann und Alexander Brennecke. Regie: Beate Ziegs. Redaktion: Martin Hartwig. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.